Lukas, ich muss dir etwas sagen.
Ja.
Ich habe mich geirrt. Okay. Ich muss wirklich mal sagen, ich habe falsch gelegen. Weil in den letzten Filmmagazin-Folgen und auch schon in den vergangenen Jahren, ich habe immer wieder gegen die da oben angegriffen, ne, und gesagt, das sind geldgeile Leute, die ganzen Filmstudios.
Ja.
Aber ich habe mich nochmal damit auseinandergesetzt und ich muss sagen, denen ist die Kunst am allerwichtigsten.
Ach so, na gut, dann Asche auf dein Haupt, ne? Ja, wir sind einfach schlechte Menschen.
Ja.
Weißt du?
Ja, wir erzählen nur Lügen.
Ja.
Nur Lügen.
Als würde da irgendjemand in Hollywood in irgendeinem Studio, irgend so ein Studio-Boss sitzen und sagen, nee, ich will nur Geld verdienen. Mir ist für Filme gar nicht so wichtig, sondern ich bin hier nur fürs Geld. Das wäre ja blöd.
Ja, warum sollte man das
machen?
Kann man auch andere Sachen machen, wenn man nur das Geld haben will. Ja, und damit mit diesem kleinen Teaser willkommen beim Filmmagazin. Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas. Und der Martin hat heute was vorbereitet. Der hat recherchiert, Ich habe im Internet ein bisschen rumgeklickt. Er hat im Internet rumgeklickt. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Erstmal kurz zu uns, wenn ihr wieder neu eingestiegen seid, sagen wir es mal so, den Podcast zum ersten Mal hört. Wir sind Martin und Lukas und wir erzählen über Filme. Und zwar nicht unbedingt über die neuesten Releases, sondern es geht bei uns schon immer mit aktuellem Aufhänger, aber um die Hintergründe, würde ich sagen. Also um das Gesellschaftliche, was Filme ausmacht, was Popkultur auch ausmacht im Filmbereich. Das beschränken wir auch nicht nur auf Filme, sondern sprechen auch über Serien unter anderem und alles, was irgendwie mit audiovisuellem Kram zu tun hat. Hört gerne rein. Schön, dass ihr da seid. Noch schöner ist es, wenn ihr uns auch irgendwie auf Social Media folgt, beispielsweise auf Instagram, auf Twitter könnt ihr uns folgen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr eher klassisch angehaucht seid, auf filmmagazin.audio gehen. Da kann man auch kommentieren, das ist unsere Website, wenn ihr die nicht schon lange entdeckt habt. Und Feeds abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt und so weiter.
Ja. Ja,
ihr wisst ja, wie es geht, offenbar.
Ihr kennt das, ihr seid ja auch im Internet unterwegs, nicht wahr?
So, müssen wir noch irgendwas vorhersagen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Haben wir irgendwas vergessen?
Nee, ich denke nicht. Gut. Dann lass uns doch einfach, wenn es uns einfällt, dann machen
kommt
wir das
schon durch.
No.
Okay.
Also, dann sag doch mal, warum sind denn die gar nicht so geldgierig, die ganzen Studios und
deren? Ja, da muss ich wahrscheinlich erstmal... Ich weiß nicht, jetzt habe ich es anders aufgebaut, Lukas. Jetzt komme ich ja schon direkt mit denen, dass sie doch etwas geldgieriger sind als gedacht an. Jetzt muss ich es noch ein bisschen umbauen, wenn ich das so aufbauen soll. Noch ein bisschen offen halten soll.
Nee, dann lass es. Nee, dann
ist mein Plan durcheinander.
Dann müssen wir es anders machen, müssen wir sagen.
Was hast du vorbereitet?
Was hast du denn vorbereitet, Martin? Was hast du uns denn mitgebracht heute?
Kannst du dich noch an den Kinobesuch von Bohemian Rhapsody erinnern? Von 2018, Lukas? Das haben wir zusammen im Kino angeschaut.
Das haben wir im Kino gesehen, ja. Mhm. Stimmt, war ein bisschen underwhelmed, aber ja.
Du warst underwhelmed? Okay, aber kannst du dich noch an den an die Beliebtheit des Films erinnern oder wie voll der Kinosaal war?
Boah, da muss ich überlegen. Ich glaube, das war im großen Saal hier, hier im Rundkino. Das ist, glaube ich, da immer als der größte Saal, ist der größte Saal im Osten, wenn man Berlin mal rausnimmt. Und da wirkt alles wie wenig, auch wenn es voll ist, weil es richtig gigantisch groß ist. Aber ich glaube, es war schon relativ voll.
Mhm. Ja, so kann ich mich auch daran erinnern, dass es ziemlich voll war. Das war auch nicht nur in dieser einen Vorstellung so, sondern auch in Deutschland tatsächlich auch einer in der Top 3 sogar gewesen, der zuschauerstärksten Filme des Jahres. Und weltweit auch gesehen war der Film ganz schöner Erfolg.
Ja.
Der hat tatsächlich über 900 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit das erfolgreichste Biopic, also der erfolgreichste biografische Film, wo es dann über eine bestimmte Persönlichkeit oder hier in dem Fall auch um eine Band geht. Und der war ja auch für verschiedene Oscars nominiert, hat auch einige gewonnen, war also roundabout wirklich ein voller Erfolg für das Produktionsstudio Fox, also 20th Century Fox damals noch, wo sie noch nicht zu Disney gehört haben. Mhm. Besonders wenn man sich anguckt, dass der Film ungefähr rund 55 Millionen US-Dollar gekostet hat, kann man sagen, dass wenn man
sehr erfolgreich,
wenn man sich dann am Ende die Kosten Nutzen gegenüberstellt, dann war das ein ganz schön guter Deal. Das Problem ist aber, wenn man sich jetzt mal tatsächlich die Kosten Nutzen Rechnung anschaut auf dem Papier, dann steht tatsächlich, dass der Film 51 Millionen Minus gemacht hat.
Okay.
Und das ist ein bisschen komisch, wie das funktioniert. Wie geht das eigentlich? Diese recht erstaunliche Bilanz, die ist mal im Zuge einer Klage des Drehbuchautoren des Films bekannt geworden. Anthony McCarten, der hat auch schon ein paar andere bekanntere Filme und auch biografische Filme gemacht. oder geschrieben. Und McCartan verklagt einen der Produzenten eines anderen Produktionsstudios, Graham King, die auch an dem Film mitbeteiligt waren, die den Film zusammen mit Fox produziert haben. Weil McCartan sagt nämlich, ihm wurden 5% des Profits versprochen des Films. Und er hätte diese noch nicht erhalten.
Der Film hat ja keinen Profit gemacht.
Und der Film hat ja leider keinen Profit gemacht.
Jetzt ist nur die Frage, warum?
Warum nicht? In dieser ganzen Klage werden Fox, beziehungsweise dann Disney später, wo die Klage, das war 2021, wo dann die Klage aufgekommen ist, die ist auch noch nicht zu Ende. Deswegen ist es sozusagen noch ein laufender Prozess. Die werden auch nicht genannt, weil tatsächlich das nur mit dem Produktionsstudio von Graham King lief, weil er dann, Graham King, diesen Film dann an Fox weiterverkauft hat und deswegen die gar nicht mit dabei sind. Aber es ist trotzdem ganz interessant, dass dann, weil Fox musste trotzdem halt diese Rechnung offenlegen, weil sie natürlich dann sozusagen die Hauptproduzenten waren und da halt diese minus 51 Millionen dastehen. Das ist aber, wenn man sich ein bisschen auskennt, gar nicht so eine große Überraschung, dass große Filme oder alle Filme irgendwie Minus machen in Hollywood, dass sich nämlich sozusagen vor Rechnungen zu drücken und ein bisschen kreativ Einnahmen und Ausgaben zusammenzurechnen, das ist recht üblich. Das gibt's wirklich sehr, sehr viele Beispiele in der Vergangenheit. 1992 verklagte der Autor Art Buchwald Paramount Pictures, weil sie ihm die Story-Idee zu Der Prinz aus Zamunda geklaut haben sollen. Das ist der Film mit Eddie Murphy, so auch einer seiner, wenn ich sogar, na gut, mit wahrscheinlich einer seiner ersten großen Hits auf jeden Fall damals gewesen, in den 80er Jahren. Und die soll halt auf eine Idee von Art Buchwald basieren. Und da hat er halt auch Schadensersatz mehr oder weniger geklagt und da wollte er halt natürlich auch wissen, wie viel hat der Film überhaupt eingespielt und dann am Ende Profit gemacht. Und ihm wurden dann auch als Vergleich tatsächlich 900.000 US-Dollar zugestanden von Paramount Pictures. Die haben auch erst extra so gedeichselt, dass hier, Art, du bekommst die 900.000, dafür guckst du aber nicht in unsere Bücher. Wir einigen uns auf diese Summe.
Okay.
Aber tatsächlich während der Gerichtsverhandlung ist auch bekannt geworden, dass der Film so über 280 Millionen US-Dollar eingespielt hat, bei Kosten von etwa 36 Millionen und soll aber auch keinen Profit gemacht haben. Man weiß nicht ganz genau, wie viel, weil mehr wollte Paramount nicht sagen, aber hat auf jeden Fall keinen Profit gemacht. Kein Profil.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Der Drehbuchautor Ed Solomon, der hat in den 90er Jahren Man in Black geschrieben und der teilt auf Twitter immer mal wieder sehr unterhaltsame Nachrichten, wo er nämlich, der bekommt nämlich jährlich so eine Art Profit, eine Zwischenbilanz oder Profit Statement, wo dann steht, weil er, der hatte damals auch einen Deal mit Sony ausgemacht, wie viel er vom bestimmten Prozentsatz vom Profit bekommt. Und er bekommt halt jährlich so eine Meldung, ja, der Film hat den und den Profit gemacht und sie bekommt das und das. Aber jedes Jahr ist es, auch dieses Jahr, wieder kein Profit gemacht.
Dabei würde man denken, dass erfolgreiche Filme oder so Alltime, also so Filme, die immer gerne geguckt werden, wie Man in Black, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass die häufig geguckt werden, dass die ja irgendwann, kosten ja nichts mehr. Oder verschwinden gering und machen irgendwann nur noch Geld.
Ja, wie häufig der bei RTL 2 bei uns gelaufen ist. Film. Jedes Mal kriegt der Film irgendwie schon dafür Kohle. Aber tatsächlich, laut Ed Solomon, hat der Film 2021 einen Verlust von 6 Millionen gemacht. und er sagt es doch immer so, ja, man muss mal, ich glaube, ich starte bald eine Crowdfunding-Kampagne für Sony, weil die machen ja nur miese mit ihren Filmen. das kann ja nicht sein, dass die irgendwie noch Sets bauen oder so für den Film. Irgendwas muss da ja schief laufen. Das kann ja einfach nicht sein. Und deswegen ist das ja schon sehr irgendwie unterhaltsam zu sehen, dass sie das natürlich alles so deichseln, damit sie halt ihm nicht zahlen müssen. Das ist auch schon nicht nur bei Filmen so gewesen, auch im klassischen linearen Fernsehen gab es auch schon entsprechende Dinger. Da wurde auch wieder Fox, wurde 2019 verklagt von den Produzenten und der Hauptdarsteller der Serie Bones. Die haben dann tatsächlich auch 180 Millionen US-Dollar zugesprochen bekommen. Da war es aber halt auch der Fall, dass Fox gesagt hat, ja, die Serie leider, die lief zwar 12 Staffeln lang, aber auch kein Profit, gar nichts, ne? Nichts übrig.
Wir haben die eigentlich auch nur aus Goodwill weiterproduziert. Goodwill,
ne? Das ist alles auch. Ähnliches Beispiel auch bei Rückkehr der Jedi-Ritter auf Star Wars, leider auch super unerfolgreiches Franchise. Da hat nämlich der Darsteller von Darth Vader, also der den wirklich, also spielt, die Stimme ist ja eine andere, aber David Prowse ist ja der wirklich im Anzug steckte. Und der hat halt auch so einen Deal ausgemacht, dass er was an Profit bekommt. Eigentlich, aber der Film hat tatsächlich bis heute keinen Profit gemacht, laut LucasArts, obwohl er damals 1983 470 Millionen US-Dollar eingespielt hat und der auch nochmal in den 90er Jahren nochmal wieder veröffentlicht wurde. Aber bis heute leider nix bekommen. Und diese ganze Praxis, diese Profite zu verschleiern, das nennt man auch Hollywood Accounting. Also auf eine gewisse Art und Weise haben die schon eine eigene sozusagen Sprache entwickelt. Denn so müssen halt die Studios weniger Geld an Autoren, Regisseuren oder Schauspielerinnen zahlen. Mhm. Das ist auch mehr jetzt mittlerweile wirklich ein offenes Geheimnis. Das heißt, wenn wir Schauspieler wären und einen Vertrag bei einem großen Filmstudio bekommen für den Film und da steht drin, dass wir von den Net Profits was abbekommen, ja. Dann heißt das im Prinzip, wir bekommen gar nichts. Also das ist wirklich, die Net Profits sind wirklich die, wo getrickst wird, wo man dann am Ende eigentlich nichts bekommt. Das ist, selbst wenn wir an einem Avengers-Film mitspielen würden, würden wir von den Net Profits nichts sehen. In der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit. Denn die Net Profits sind wirklich das, was der Film an Gewinnen gemacht hat, wenn das Filmstudio all seine Kosten wiederbekommen hat. Und bei diesen Kosten gehen die halt, wie gesagt, sehr, sehr kreativ um. Das ist nämlich etwas anderes als den Gross Profit. Das ist dann im Englischen, der Gross Profit ist wirklich das.
Das ist dann wahrscheinlich der Umsatz, ne? Irgendwie ist vergleichbar bei uns in Deutschland vielleicht.
Oder das ist dann wirklich, wenn die reinen Produktionskosten wieder eingespielt sind und nicht alles drumherum noch, ne? Was für Marketing, Reisekosten und so alles aufkommt. Der Gross Profit ist wirklich das, der erste Dollar sozusagen, der wirklich als Gewinn beim Studio ankommt. Das lohnt sich auch tatsächlich, wenn man das im Vertrag zu stehen hat. Das schaffen aber nur die allergrößten Stars, wie Sandra Bullock bei Gravity zum Beispiel. Mhm. Die hat einen Gross Profit bekommen und hat dadurch insgesamt über 70 Millionen US-Dollar bekommen an Gage letztendlich, obwohl ihr das nicht zuerst ausgespielt wurde sozusagen, sondern erst dann im Nachhinein, nachdem der Film halt ein großer Erfolg war. Mhm. Auch Robert Downey Jr. hat das für seine Iron-Man-Auftritte häufig, hat einen Gross-Profit-Deal bekommen. Es ist sogar manchmal so, dass Stars direkt auf ein Gehalt verzichten, damit die halt sagen können, hier, ich möchte aber gerne einen Gross-Profit haben. Leonardo DiCaprio soll das auch schon mehrmals bekommen haben. Mhm. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur für die absoluten Superstars vorgesehen. Das bekommen die normalen Darsteller nicht. Wie machen das denn die ganzen Studios überhaupt, dass die da tricksen können? Was eine ganz übliche Strategie ist, dass große Filmstudios nochmal einzelne Unternehmen gründen für jeden einzelnen Film.
Toll.
Also da wird nochmal eine eigene Produktionsgesellschaft, Untergruppe gegründet, jeweils für Film XY. Und das eigentliche Filmstudio stellt dann diesem Fake-Unternehmen eine horrende Summe in Rechnung, was denn der Film gekostet haben soll. Oder was für die Distribution alles aufgekommen ist. Und dann steht am Ende dieses Fake-Unternehmen mehr oder weniger halt da, ja, ich habe jetzt zwar einen Film, der 600 Millionen eingespielt hat, aber ich habe diese Rechnung bekommen, die ist auch 600 Millionen hoch, dann leider kein Profit gemacht. Ne? Das ist nämlich zum Beispiel auch mal eine Rechnung geleakt, die tatsächlich Warner Bros. Mal so einem sich selber gestellt hat, mehr oder weniger, aber die gehören ja immer noch zum gleichen Unternehmen, halt über verschiedene Briefkastenfirmen, mehr oder weniger. Das ist nämlich bei Harry Potter und der Orden des Phönix, der natürlich auch keinen Profit gemacht hat, leider auch in den Miesen,
aber
da macht Warner, die sagen sich, wir finden das Franchise einfach trotzdem so gut, die produzieren einfach trotzdem weiter.
Ja, wir sind einfach mit dem Herzen dabei.
Ja, klar, logisch. Die haben nämlich einem dieser Wegwerffilm, Firmen haben die dann 350 Millionen US-Dollar für Vertrieb, Werbung und Reisekosten in Rechnung gestellt.
Wegwerffirmen ist ein schöner Begriff tatsächlich.
Ja, also die sind dann wirklich auch nur für diesen einen Moment kurz wichtig und dann auch wieder egal. Bei diesen ganzen Einnahmen, die dann der Film auch eingespielt hat oder auch gekostet hat, da werden häufig dann auch so Vergünstigungen vergessen von den Studios, also Steuervergünstigungen gerade. Mhm. Es gibt ja in vielen Produktionsländern, auch in Deutschland zum Beispiel, die fördern das ja, die wollen ja, dass die Filme hierher kommen, zum Beispiel Matrix 4 wurde ja auch in Babelsberg gedreht und dafür, damit halt die großen Hollywood-Produktionen nach Deutschland kommen, bekommt
halt Geld.
Gibt's halt so. Geld vom Staat.
Genau.
Das ist auch sehr üblich.
Das ist auch, da muss man auch mal vielleicht, nur dass das nicht so klingt, dass natürlich gibt es auch kritikwürdige Sachen daran, aber das ist erstmal kein Problem, weil das ist, um hier die Filmlandschaft zu stärken. Ja. Natürlich sorgt das auch dafür, dass hier Jobs in der Filmbranche geschaffen werden.
Also überhaupt die Kulturbranche ist einfach auch zu großen Teilen darauf angewiesen, dass der Staat all das auch mit fördert. Ne? Kein Theater oder wenige Theater könnten sich alleine halten ohne staatliche Förderung.
Ja. Also es gibt erstmal daran an der Sache, Filme zu fördern, nicht so große Probleme. Wir haben auch schon mal Folgen dazu gemacht, warum das manchmal nicht da ankommt, wo es ankommen soll.
Genau. Und das ist halt dann hier auch der Fall, dass das genutzt wird, diese Steuervergünstigung, weil das sind ja erstmal was sind das? Sind das Kosteneinnahmen? Sind ja keine direkten Einnahmen, wenn man so will. Deswegen, das wird erstmal bei den Kosteneinnahmen wird das erstmal rausgerechnet.
Aha,
das heißt, der Film hat auch erstmal ein bisschen mehr gekostet, obwohl eigentlich, sage ich mal, die Produktion von Matrix 4 dann vielleicht 180 Millionen gekostet hat. Mhm. Erstmal aber durch die Steuervergünstigung hat es für Warner erstmal 120 Millionen nur gekostet. Aber stehen erstmal die 180 Millionen stehen erstmal da, weil die natürlich erstmal rausgerechnet werden. Oder auch Produktplatzierungen, solche Deals, was man da an Geldern bekommt, die werden dann häufig auch gerne mal vergessen oder rausgerechnet. Genau. Und auch ein weiterer Grund, ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, warum selbst bei großen Hollywood-Produktionen sehr viele kleinere Produktionsstudios noch mit dabei sind. Die werden ja häufig in den Intros oder bevor der Film losgeht, werden ja all diese Logos mal eingespielt. Und da hat man ja selbst, wenn halt ein Disney, ein Fox, in Paramount, in Universal Pictures, die arbeiten ja immer noch mit kleineren Produktionsstudios zusammen. Mhm. Das ist ein Grund natürlich, weil die da vielleicht eine gewisse Expertise mitbringen, weil das von irgendwelchen Stars, die Produktionsstudios sind. Also Ridley Scott hat ja zum Beispiel ein eigenes Produktionsstudio, Brad Pitt hat ein eigenes. Die arbeiten natürlich dann direkt mit denen zusammen. Aber auch ein Grund dafür ist halt eben, dass man als Hollywood-Studio so halt auch diesen kleineren Produktionsstudios Rechnungen stellen kann, mhm, für die ganze Produktion und damit auch nochmal die Kosten künstlich aufblähen kann. Und halt die Hollywood-Studios haben halt den Vorteil, die sind halt bei den Verhandlungen für solche Lizenzdeals, wollen wir nicht zusammen einen Film produzieren, sind natürlich in der besseren Position und können sagen, ja, ich kann halt zu 3000 anderen Studios gehen. Ich habe am Ende, ich stecke die meiste Kohle rein und kann sagen, hier, du musst diesen Deal akzeptieren.
Ja.
Deswegen lohnt sich das meistens für die Hollywood-Studios und für die kleineren trotzdem natürlich auch, weil die wollen natürlich diese großen Produktionen haben. Aber am Ende können natürlich die sagen, hier, ich bin hier Warner, ich musste leider mit 5 Studios zusammenarbeiten, weil die Filme sind halt so arschteuer. Und deswegen war das alles ganz schön schwierig. Ne? Dieses ganze System ist halt aber trotzdem auch am Ende so gestaltet, es ist alles sehr undurchsichtig, sehr komplex. Es kommt immer mal wieder, liegt mal ein bisschen was oder auch gewisse Schauspieler, Regisseure äußern sich mal dazu, dass das für die ganz schön manchmal auch scheiße ist.
Ja.
Für einige lohnt es sich natürlich auch. Deswegen ist das alles ein bisschen undurchsichtig und nur die allerwenigsten wissen überhaupt, was am Ende wirklich dass der Gewinn ist. Mhm. Das ist natürlich auch bewusst so gestaltet, damit es halt eben komplex ist, damit selbst eine Finanzbehörde da nicht durchsteigt und am Ende das akzeptieren muss, dass diese Kosten eben dastehen. Und interessanterweise ist das Aufkommen der Streamingdienste, kann man sagen, hat es nochmal einfacher gemacht, für Hollywood-Studios hier ein bisschen zu flunkern. Denn Disney, Warner und Co. haben ja jetzt ihre eigenen Streamingdienste mit Disney Plus oder HBO Max. Und die können sich quasi wieder eine eigene Rechnung stellen, sich selber eine eigene Rechnung stellen, ne? Weil die mussten jetzt, Disney kann jetzt Disney Plus, die haben sie ja nochmal eine eigene Firma dafür gegründet oder eine eigene Unterfirma, müssen sie jetzt leider, ne, damit dann halt ihr eigener Film bei Disney Plus läuft, können sie auch nochmal eine Rechnung stellen dafür, weil das ist ja Distribution und so, das von dem einen Server auf den anderen, das sind ja auch enorme Kosten, die dort entstehen, ne?
Toll.
Und wir hatten ja auch vor einer Weile diesen Fall besprochen, wo Scarlett Johansson Disney verklagen wollte, weil die halt den Black Widow-Film nicht wie abgesprochen nur im Kino lief und dann erst später auf Streamingdienste und so kam, sondern halt kurz danach schon Black Widow bei Disney Plus zu sehen war, halt für einen Premium-Preis, wenn man sich das holen konnte. Da fühlte sich Frau Johansson halt um ihre auch Profite gestohlen und das ist halt auch so ein Ding, wie halt dann Disney versucht halt, um diese Profitabgaben rumzukommen, indem sie jetzt ihren eigenen Film halt auf Disney Plus laufen lassen, hat im Prinzip auch was damit zu tun, wie halt kreativ gerechnet wird. Am Ende haben sie sich ja nochmal geeinigt, haben sie auch öffentlich nochmal gesagt, jetzt ist wieder alles gut. Da lief wahrscheinlich dann nochmal eine kleine Banküberweisung und jetzt ist wieder alles Gucci. Und deswegen ist es
jetzt wieder alles gut. Hast du alles Gucci gesagt?
Ja, es ist alles Gucci bei denen jetzt.
Ja, sehr gut.
Genau, und deswegen ist aber das Aufkommen von Streaming-Anbietern tatsächlich macht es nochmal ein bisschen einfacher, gerade wenn halt große Hollywood-Studios, die wie so auf normalem Wege Filme produzieren und vertreiben, auch nochmal ihre Filme später auf den Streaming-Plattformen anbieten können. Genau, deswegen, das war mal mein kurzer Einblick in Hollywood-Accounting, weil ich bin halt darüber gestolpert, weil bei diesem ganzen Fall, den wir besprochen hatten, wo halt die Serie Final Space von Warners quasi, die schon fertig ist,
ja,
wo schon 3 Staffeln auf Netflix zu sehen sind, dass die halt als Steuer Verlustgeschäft eingetragen wird und die dafür halt dann von sämtlichen Plattformen verschwinden wird. Tatsächlich erst bei Netflix, erst Ende 2023 läuft der Deal aus. Solange kann man die Serie noch sehen, aber danach ist sie komplett weg vom Fenster. Ist sie weder online zu sehen, noch kann man die dann irgendwo kaufen, physisch. Deswegen, und das ist halt auch so ein Ding, wie gerechnet wird, und deswegen bin ich über diesen Begriff mal gestolpert und fand es dann ganz interessant, wie viele, viele Fälle es schon halt seit den 70er, 80er Jahren gibt, wo das alles bekannt ist und wir halt immer wieder kreative Leute um ihre Einnahmen halt betrogen werden, mehr oder weniger, weil die halt nicht an das Geld kommen, weil halt hier ein bisschen kreativ gerechnet wird. Was denn überhaupt ein Profit ist?
Ja. Toll, sehr schön. Das heißt aber, es könnte auch in Zukunft uns natürlich noch passieren, dass bestimmte Sachen einfach verschwinden, weil man gerade Verluste braucht.
Im Prinzip, ja. Es gab auch diesen, auch vor ein, zwei Jahren ist ja auch das, die Drehbuchautorin von Keinohasen, hat ja auch nochmal, wollte nochmal mehr Einnahmen haben, weil die tatsächlich damals irgendwie nur 10.000 Euro bekommen hat, für ihre Beteiligung am Film, obwohl sie diesen Film geschrieben hat.
Ja.
Und hat dann halt auch die Til Schweigers Produktionsstudio halt war da mit in der Klage dabei, als halt auch Warner Brothers, die ja mit ihm immer die Filme produzieren. Und da ging es halt auch darum, was ist denn überhaupt Profit, was hat der Film überhaupt für Profit gemacht? Weil der Warner Brothers wohl auch bei Keinohasen kreativ umgegangen ist. Aber am Ende hat die Anna Decker, glaube ich, hieß sie, hat dann nochmal ein bisschen was auch bekommen. Nochmal nachträglich ein bisschen Geld bekommen. Aber es ist auch sehr interessant, dass wie unglaublich geläufig das ist und dass wenn man da selbst erfahrene Leute aus der Branche, dass da mal schnell reinfallen, wenn die halt nicht drauf achten.
Ja.
Weil nur ein Profitdeal ist tatsächlich, auch wenn es im ersten Moment sehr gut klingt, bedeutet erstmal nichts.
Ja. Ich finde spannend, dass das halt einfach, also das ist ja sozusagen Geschäft machen ohne das Kerngeschäft im Prinzip. Und ich glaube, das gibt es in vielen Bereichen. Also es geht ja eigentlich man meint, es geht ja darum, Filme zu produzieren und Leute zu unterhalten. So. Dabei geht es um Profitmaximierung. Und
natürlich, ja.
Da ist dann der Film am Ende auch egal. So. Das finde ich ist, also das gibt's, wie gesagt, in vielen Bereichen fällt mir das auf, dass es das gibt und das ist echt ein großes Problem, habe ich den Eindruck. Da gibt's auch eine Doku, die fällt mir gerade ein bei Netflix, da geht's um diese Boeing-Geschichte, wo die Flugzeuge abgestürzt sind, die Boeing-Flugzeuge. Die zwei, ich glaube zwei waren es, die 737 MAX 8 oder so. Und das war auch sehr spannend zu sehen, wie dieses Unternehmen sozusagen von dem Management und von immer einem größeren Orga-Kopf, sage ich mal, immer weiter weggebracht wurde von gute Produkte herstellen, nämlich Flugzeuge, hin zu Profit maximieren.
Wie können wir halt mit den geringsten Kosten am meisten Leute von A nach B bringen, mit den billigsten Flugzeugen?
Ich sag mal, bei der Filmproduktion, da stürzt dann kein Flugzeug ab und 300 Leute sterben.
Können natürlich aber auch Leute sterben, hatten wir auch schon Folgen dazu.
Weil am Set geht es ja nicht immer ganz ungefährlich dazu, das stimmt. Also auch da gibt es natürlich Probleme, aber es ist erstmal nicht so offensichtlich, glaube ich, wo da die Probleme liegen. Also ich glaube, ein Traum ist Hollywood schon lange nicht mehr.
Das auf jeden Fall so. Nicht. Aber es ist ganz interessant, weil man darf natürlich nicht, das sind am Ende halt alles auf wirklich profitgetrimmte Unternehmen und das ist wirklich alles auch die ganz knallhart das Durchrechnen.
Konzerne.
Und Konzerne, die wo du halt am Ende wirklich nicht durchsehen kannst. Ich finde es ganz interessant, dass selbst dann die Finanzbehörden wohl nicht den Zugang haben. Es gibt natürlich immer wieder diese Klagen und diese Fälle, wo dann doch mal Leute was zugestanden bekommen, nachträglich, aber in den allermeisten Fällen funktioniert das ja. Und da kann kein Drehbuchautor wohl wahrscheinlich dann was machen, wenn er dann in den 90er Jahren mal so einen Deal unterschrieben hat. Und selbst eine Finanzbehörde kann dann nicht sagen, ja, ich will mir mal gerne eure wirklichen Rechnungen mal wirklich durchschauen. Was habt ihr denn alles in Rechnung gestellt? Und wo sind denn die Kosten, die ihr habt? Wo sind denn die 53 Millionen für Orden des Phönix? Wo ist denn das alles? Was hat denn da, sind das für Reisekosten, die ihr habt? Das alles nachzuvollziehen, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand.
Ja, total.
Da ist natürlich Abermillionen Dokumente. Aber eigentlich weiß man ja, dass es Quatsch ist. Es kann nicht sein, dass Harry Potter keinen Profit macht für Warner.
Ja.
Selbst die Filme keinen Profit machen, dass die erst mit mit Merchandise dann erst die Profite machen. Das kann nicht sein. So würde es nicht funktionieren. Da würde kein Hollywood-Film mehr entstehen.
Nee.
Ne? Und gerade halt dann diese Zweitrittverwertung dann irgendwann Jahre später. Das ist schon sehr interessant, dass es dann aber trotzdem so ein offenes Geheimnis ist, aber es trotzdem funktioniert.
Ja. Ja, schade.
Schade,
dass wir da auch keine so guten Nachrichten haben am Ende. Also, ja. Ist es, wie es ist.
Ne? Haben wir dafür andere gute Nachrichten? Wir haben gar nicht im Vorfeld geguckt, ob es Nachrichten
gibt. Ich habe geguckt, ob es Nachrichten gibt.
Sehr gut.
Wir haben nicht. Also, Nee, wir haben wieder erstmal wieder eine Todesnachricht, leider.
Ah, stimmt, ja.
Ja, Angela Lansbury ist gestorben. Die Woche im Alter von, das war auch schon über 90, 96 Jahren.
Ja, fast 100 geworden.
Fast 100 geworden. Am Dienstag gestorben, 11. Oktober, in Los Angeles zu Hause. Und zwar, wie zu lesen ist, friedlich im Schlaf. Und ja, man kennt sie aus Mord ist ihr Hobby, glaube ich, ist ihre ganz ihre größte Rolle.
Also in Deutschland zumindest, ich weiß gar nicht.
Ja. War aber doch auch, weil das war, glaube ich, eine der längsten, am längsten laufenden Serien zu der Zeit damals. Ich glaube, 12 Staffeln hatte die schon. Das war schon sehr lang. Also im Prinzip so eine Miss Marple-Story, nur irgendwie in Amerika spielend. Also, tolle Serie, kann man immer noch sehr gut gucken. Ist sehr gut gealtert, muss man sagen.
Das heißt, du hast ja mal vor kurzem noch mal reingeschaut.
Ich habe vor kurzem mal einen kleinen Marathon gemacht, einen kleinen Mord ist ihr Hobby-Marathon, und die Serie ist wirklich gut gealtert. Also kann man sich echt noch mal geben. Leider ist es so, jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn jemand stirbt, dann führt das ja oftmals dazu, dass dann die Sachen wieder im Angebot sind oder noch mal eine Box irgendwie rauskommt oder so, deswegen weiß ich nicht genau, ob es da in der nächsten Zeit, ob man da leichter Zugang finden kann. Ich habe aber, als ich zuletzt nachschauen wollte, habe ich mir tatsächlich mal eine DVD-Box gekauft und habe geguckt, dann glaube ich die PlayStation 2 wieder angeschmissen, damit ich einen DVD-Player habe.
Das hat funktioniert, ja?
Na klar, ja, gut. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier, Mord ist ihr Hobby. Nicht, dass es jetzt irgendwie schon Murder, She Wrote heißt die Serie im Englischen. Nee, ist immer noch nicht irgendwie im Stream verfügbar. Also leider kaufen. Schade. Aber kriegt man für 1,99 das Staffelviertel sozusagen bei Medimobs, sag ich mal.
Okay. Gab's sonst noch?
Ja, es gab noch. Ich habe was gelesen, gesehen. Und zwar war Pierce Brosnan in einer Late-Night-Show, ich glaube, es war die Tonight-Show, und er hat eine kleine Episode, ist es eigentlich nur erzählt, also tritt er jetzt in irgendeinem Film wieder auf, als Bösewicht.
Also bei Black Adam.
Genau, richtig.
Dr. Fate.
Ja, und er hat erzählt von seiner vorherigen Karriere in Superheldenfilmen, die nicht zustande gekommen ist. Er hatte sich nämlich eigentlich beworben als Batman tatsächlich bei Tim Burton und hat dann aber irgendwie gesagt, er hätte damals zu Tim Burton gesagt, ja, ich kann keinen Mann verstehen, der seine Unterhose außerhalb der Hose trägt. Deswegen hat er die Rolle nicht bekommen.
Das sagt er zumindest.
Michael Keaton. Sagt er.
Sagt er zumindest, dass das seine, die der Grund gewesen sein könnte. Aber hättest du dir Pierce Brosnan als Batman vorstellen können?
Nee, ich kann Pierce Brosnan nicht leiden. Gar nicht, kein bisschen.
Okay, gut, dann ist es ja egal wo, in welcher Rolle.
Ich bin sehr zufrieden mit Michael Keaton, danke.
Das heißt, du kannst mit dem Bond-Film wahrscheinlich auch sehr wenig anfangen.
Das sind wirklich, ich weiß, das ist wieder ein Hot-Take, kommt wieder Kritik, aber ich kann mit denen am allerwenigsten anfangen. Mhm. Also ich finde alle anderen Bonds bis jetzt, finde ich besser als Pierce Brosnan. Ich weiß, viele lieben ihn und diese Bonds. Nee, fand ich zu schmierig irgendwie.
Aber trotzdem irgendwie, weil sonst sind ja auch eigentlich alle Batman-Darsteller, obwohl, nee, stimmt, Christian Bale ist ja auch Brite, war auch ein Briter gewesen dann. Aber er wäre natürlich, ich glaube, er hätte schon einen ziemlich guten Bruce Wayne dargestellt. Ich glaube, das Arrogante hätte ihm schon sehr gelegen.
Ja, das glaube ich auch. Das hätte
Gentleman, Arrogante. Ja. Das hätte schon gepasst, aber natürlich in so einer Rolle.
Aber wäre das nicht auch genau die Zeit gewesen, wo er so als James Bond dann, wo James Bond kam später erst.
Ein bisschen später, GoldenEye kam, glaube ich.
Dann hätte er wahrscheinlich James Bond nicht gespielt.
Also das kann man wahrscheinlich davon ausgehen, er hätte wirklich nicht dann in GoldenEye von 95, gut, also es wäre schon noch 6 Jahre früher gewesen, kann durchaus, ich glaube mal, Batman Returns kam ja auch noch ein bisschen
aber vielleicht
früher.
Wäre er dann auch irgendwann verschwunden, wie Michael Keaton, jahrelang.
Stimmt, ja. Wäre vielleicht dann gut gewesen für dich, dann hätten wir noch
Michael
anderen
Keaton, Bond. James Bond. Michael Keaton ist kein Brite, oder?
Nee, das stimmt. Das wäre nicht gegangen.
Dann leider kein James Bond. Gut, gibt's noch irgendwas? Ich glaube, ich habe jetzt nichts gesehen.
Es war noch ein, es ist ja auch gerade ein Blade-Film in der Mache.
Ja.
Von Marvel, dann produziert, mit Mahershala Ali in der Hauptrolle. Der ist schon vor einer Weile angekündigt geworden und jetzt ist aber bekannt geworden, dass der Regisseur hat quasi das Tuch geworfen, ist abgehauen und der Film wurde jetzt erstmal auf Halde gesetzt. Also erstmal
Der war ja schon groß angekündigt.
Genau, der war schon groß angekündigt, auch schon auf einer Comic-Con war das, glaube ich. Aber da ist man wohl mit dem Drehbuch sehr unzufrieden und geht da erstmal nochmal auf Regisseurinnen-Suche und wird das wahrscheinlich noch mal ein bisschen ummodeln und der Film wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen, bevor er kommt, weil er sollte, glaube ich, eigentlich im nächsten oder übernächsten Jahr auf jeden Fall dann kommen, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Was auch mal ganz interessant ist, wenn das immer so, es war selten wird das ja öffentlich, aber wenn natürlich so ein Film schon ein bisschen, die haben den wahrscheinlich ein bisschen zu früh angekündigt, die wussten einfach hier, wir haben schon einen Hauptdarsteller und einen Regisseur und ein halbes Drehbuch schon, aber wo dann das Drehbuch fertig wurde, hat man gemerkt, es passt wohl noch nicht ganz so. Ist ein bisschen in der Krise, aber es ist ja immer mal wieder so. Also,
zur Not schreibt man es einfach bei der Steuer ab und lässt den Film sein.
Exakt, das geht ja ziemlich gut, wie es aussieht. Und es war ja auch bei Doctor Strange 2 so, dass der auch ganz schöne Probleme hatte in der Produktion. Da ist der Regisseur Scott Derrickson ja auch mitten in der Produktion gegangen, weil er wollte eigentlich einen richtigen Horrorfilm machen, weil er auch für Horrorfilme bekannt ist und auch früher gemacht hat und auch jetzt wieder einen gemacht hat, diese Black Phone, dann danach. Kommt also eigentlich vom Horrorfach, aber das durfte er nicht. Hat quasi nur gesagt, ja, kann schon ein bisschen gruselig sein, aber kein richtiger Horrorfilm. Und da hat man sich nicht so, ist man nicht über eins gekommen. Und dann wurde der ganze Film auch nochmal umgeworfen, nochmal drehbuchmäßig, nochmal neue Sachen gemacht und dann kam Sam Raimi eben als Ersatz, halt auch mit einem Horrorfilm-Background, aber hat nochmal irgendwie dann besser gepasst. Was man dem Film ja auch anmerkt, durchaus, dass der jetzt von der Story und von was da ganz passiert ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt ist. Und das ist ja bei Marvel sowieso, zumindest ist ja auch gerade immer mal wieder das schlechte CGI, ist ja auch immer mal wieder in den Nachrichten bei den Marvel-Filmen. Das kommt wohl auch auf jeden Fall daher, dass sie häufig so halt alles schnell mal was drehen und dann erst in der Post-Production alles nochmal zusammenbauen, weil die sich vorher nicht großen Plan machen oder weil das halt alles so schnell gehen muss, weil halt die Filme rauskommen müssen, weil halt Kevin Feige schon 30 andere Filme in der Planung hat. Da können es leider nicht ein halbes Jahr mehr Zeit lassen. Ja. Und deswegen sehen die Filme meistens auch so aus oder klingen so.
Okay. Damit haben wir es die Woche.
Heute mal eine sehr kurze Folge.
Nur sehr kurz.
Sehr kurz.
Okay,
kurz. Damit kriegen wir bestimmt viel Hass. Die Leute wollen mehr.
Ich weiß
wollen,
es glaub, nicht.
Mehr als, Inhalt.
Ich weiß es
oder
nicht.
Oder was kurz knapp ist.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns. Instagram, Twitter haben wir gesagt. Filmmagazin.audio. Und ansonsten hört auch mal die alten Folgen nach. Die sind kann man sich, glaube ich, ganz gut anhören, weil wir bemühen uns auch immer, dass es nicht zu einmalig wird irgendwie, sondern dass man sowas was länger davon hat, von dem Input. Schreibt uns gern, was ihr denkt. Themenvorschläge nehmen wir auch gern entgegen und ansonsten schaltet dann nächste Woche wieder ein,
um Sachen zu hören.
Wann immer ihr das Filmmagazin hört. Bis dann.
Ciao.